Hallo und herzlich willkommen im Generation Vibe Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Vibecademy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist hier richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute gibt es das erste Interview im Jahr 2020 und zwar mit einem ganz besonderen Gast, für den ich sogar extra nach Hamburg gefahren bin, um sie, es ist nämlich ein weiblicher Gast, zu interviewen. Ich spreche heute mit Marilena Behrens. Marilena ist waschechte Hamburgerin und es fällt mir schwer, sie mit wenigen Worten vorzustellen und ihr selbst übrigens auch. Auf ihrer Homepage bezeichnet sie sich als Podcasterin und Zukunftskünstlerin und schreibt, dass sie bis heute noch keine Berufsbezeichnung gefunden hat, die all ihre Tätigkeiten in einem Wort zusammenfassen. Mit ihren 26 Jahren ist sie einer der wenigen, denen ich auf Instagram intensiv folge und ich bin auch großer Fan von ihrem Podcast Sinneswandel, den ich auch dir nur ans Herz legen kann, sofern du ihn nicht sowieso schon abonniert hast. So, dann lass uns direkt mit dem Interview starten. Viel Spaß dabei. Liebe Marilena, herzlich willkommen im Generation Y Podcast und schön, dass du da bist. Ich freue mich total, heute mit dir sprechen zu können.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Magst du dich den Hörern als erstes einmal kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen?
Ja, gerne. Das ist jedes Mal eine Herausforderung, so mal kurz in einem Satz am besten. Ich bin Marilena, bin 26 und lebe in Hamburg. Und mir fällt es schwer, eine Bezeichnung für mich zu finden im beruflichen Sinn, um ehrlich zu sein. Ich arbeite hauptsächlich selbstständig, jetzt seit fast 3 Jahren, habe ursprünglich BWL studiert, bin jetzt nochmal in einem Philosophie- und Politikstudium, habe einen Podcast, der heißt Sinneswandel und beschäftigt sich viel mit persönlicher und gesellschaftlicher Transformation, viel auch Zukunft der Arbeit und Nachhaltigkeit. Und ich gründe neben meiner Selbstständigkeit ein gemeinnütziges Kollektiv hier in Hamburg, was Menschen ermutigen soll, bei der Gestaltung von alternativen Zukünften sich mit zu engagieren.
Dein Podcast Sinneswandel, das war gerade das Stichwort, den höre ich sehr, sehr gerne und ich folge dir auch sehr gerne bei Instagram und in den sozialen Medien und muss sagen, dass du mich da immer wirklich sehr inspirierst und ich folge da nicht vielen Menschen und tatsächlich auch mich dazu bringst, meine Ansichten zu reflektieren und darüber nachzudenken und wirklich zu reflektieren über so meine Ansichten und du sagst zum Beispiel, dass Arbeit nicht immer eigentlich einen Sinn haben muss. Richtig?
Das ist eine Frage, ja, mit der ich mich selber auch seit einiger Zeit beschäftige. Ich bin ja ähnlich wie auch du für eine gewisse Zeit dieses Thema finde dein Warum und deine Berufung oder wie auch immer man das Ganze dann letztendlich nennen mag, mich damit auseinandergesetzt und auch viel im Coaching. Also ich arbeite unter anderem, wenn nicht derzeit, aber arbeite unter anderem als Coach und habe aber nach und nach mir immer mehr die Frage gestellt, weil ich das Gefühl hatte, ähnlich wie ich vor einigen Jahren mir die Frage gestellt habe, warum mache ich eigentlich all das, was ich mache, insbesondere in beruflicher Hinsicht, dass es vielen Menschen so zu gehen scheint, die das hinterfragen, die sich nicht wohl in ihrem Beruf fühlen und das Gefühl haben, dass sie noch mehr aus sich rausholen müssen, wollen. Das ist ja immer die Frage. Und das hat mich letztendlich dann dazu gebracht, überhaupt eine andere Perspektive nochmal mir anzuschauen, nämlich aus der gesellschaftlichen Perspektive heraus, was bringt Menschen denn dazu, zu glauben, dass der Beruf einen so hohen Stellenwert hat, dass er einen voll und ganz erfüllen muss. Das war zumindest auch das, was ich eigentlich sehr stark befördert habe, dieses Gefühl, was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich selbst mir selber auch diesen Druck gemacht habe im Sinne von, ich kann doch nicht einfach nur einen Beruf haben, für den ich bezahlt werde, der mir aber gar keine Freude bereitet. dass das aber gar nicht immer so gewesen ist, dass Menschen nicht von Natur aus danach gestrebt haben, dass Arbeit etwas Sinnvolles beziehungsweise etwas, geschweige denn was Erfüllendes sein muss, dessen war ich mir gar nicht so bewusst. Also zum Beispiel, wenn man zurück in die Antike geht, da war Arbeit etwas für Sklaven.
Ja.
Die wohlhabenden Menschen haben nicht im klassischen Sinne gearbeitet, die haben dann Bücher gelesen oder sich eben mit Politik oder mit Philosophie oder ähnlichen Dingen beschäftigt. Und erst nach und nach, in der Zeit, in der sich die Gesellschaft weiter und auch vor allem die Wirtschaft weiterentwickelt hat, ist eben dieses Paradigma entstanden, das uns eigentlich versucht, deutlich zu machen, wir müssen nicht nur arbeiten, sondern wir müssen es auch wollen.
Mhm.
Und ja. Das, ich würde gar nicht sagen, dass das nicht etwas sehr Erfüllendes sein kann. Ganz im Gegenteil, ich meine, ich liebe das, was ich tue, zum größten Teil. Aber ich würde sagen, dass es ist keine Voraussetzung für ein gelingendes Leben.
Mhm. Ja, total spannend, weil viele definieren sich aber über die Arbeit. Das kriegt man, glaube ich, auf jeder Party mal mit, wenn man gefragt wird. Das ist eine der ersten Fragen, wenn man neue Menschen kennenlernt, dass man die Frage gestellt bekommt, und was machst du so? Und man antwortet dann oftmals, ich bin, und dann kommt halt die Berufsbezeichnung. Das heißt, man definiert sich ja auch sehr stark damit.
Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir sehr, sehr viel arbeiten. Mhm. Man könnte ja meinen, dass durch die Digitalisierung und so weiter, dass eigentlich die Arbeitszeit abnehmen müsste.
Mhm.
Klar, im Vergleich zu früher, zur Industrialisierung, arbeiten wir auch schon weniger. Die Arbeitsbedingungen sind glücklicherweise ein bisschen besser geworden. Mhm. Wir haben Wochenende. Es ist ja auch immer mehr in der Debatte, ob die 40-Stunden-Woche reduziert wird auf eine vielleicht 30-Stunden-Woche. Aber letztendlich ist die Arbeit für viele Menschen das, wie du schon gesagt hast, worüber sie definieren, wer sie sind, weil sie ja auch sehr hervorgehoben wird.
Mhm.
Also es erscheint sehr erstrebenswert, vor allem sich in beruflicher Hinsicht selbst zu verwirklichen. Wir leben ja in einer extrem individualisierten Gesellschaft. Gemeinschaftliche Projekte, Ehrenamt spielen leider, so zumindest in der Öffentlichkeit, finde ich, eine untergeordnete Rolle.
Ja, definitiv.
Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und ich glaube, dass gerade wenn man beobachtet, wie viele Menschen zunehmend vereinsamen, wäre es eigentlich, zumindest glaube ich, oder ich persönlich fände es wünschenswert, dass es dass gerade soziale Berufe auch die oder auch nicht nur Berufe, sondern soziale Tätigkeiten ein höheres Ansehen genießen würden.
Mhm. Ja. Genau, bei der Industrialisierung, hast du gesagt, hat man ja damals noch viel mehr gearbeitet als 40 Stunden. Also es ist eigentlich schon weniger als früher. Tatsächlich, glaube ich, geht es heute wieder ein bisschen hoch oder gefühlt hoch, weil viele Überstunden gemacht werden. Viele fühlen sich irgendwie total unter Druck gesetzt auch, allein durch das Handy und soziale Medien, dass man abends dann nochmal den Laptop anmacht und dann doch nochmal E-Mails beantwortet, dass man gefühlt gar nicht mehr so einen richtigen Feierabend hat. Und auf der anderen Seite fordern das natürlich auch gerade viele die jungen Leute, die dann sagen, nee, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so eine Trennung haben. Und auf der anderen Seite setzt es aber, glaube ich, viele unter Druck.
Ich glaube, das sind natürlich auch irgendwie Entwicklungen, mit denen wir erstmal lernen müssen, irgendwie umzugehen. Ich glaube, das ist teilweise auch sehr konträr. Auch sind wir Menschen in unseren Wünschen. Einerseits wünschen wir uns Freiheit und Selbstbestimmtheit in unserer Arbeitsweise. Und ich glaube auch, dass das definitiv ein Fortschritt ist, dass Menschen nicht mehr nach Stechuhr arbeiten müssen.
Ja.
Man muss aber auch einfach natürlich ganz klar berücksichtigen, es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Bedürfnisse. Nicht jeder wünscht sich eben genau diese Freiheit. Und es wird auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von heute auf morgen alles einfach mal so funktionieren. Also das weiß, glaube ich, fast jede Unternehmerin, die mal ein holokratisches System eingeführt hat in ihre in ihr Unternehmen. Und dass das nicht einfach ein Selbstläufer ist, sondern dass das ein Prozess ist. Und insofern gebe ich dir recht, dass das auch sowohl für ArbeitnehmerInnen als auch für ArbeitgeberInnen definitiv eine Umstellung ist. Und man einerseits natürlich die ArbeitnehmerInnen schützen muss davor, dass sie dann gegebenenfalls noch mehr arbeiten, wo man ja auch merkt, also das finde ich auch eben sehr spannend, viele glauben ja, dass wir Menschen von Natur aus sehr faul seien, dass wenn man uns keine festen Arbeitszeiten gibt, dass wenn wir Homeoffice machen, dass wir dann nicht mehr gerade auslaufen, sondern dass wir dann den lieben langen Tag irgendwie auf Facebook und Instagram verbringen. Aber dabei bleibt eben unberücksichtigt, dass da einerseits natürlich noch dieser Peer-Pressure ist, auf der anderen Seite ist da hoffentlich auch in gewisser Weise eine intrinsische Motivation, diese Arbeit auch gut machen zu wollen. Und das zeigt natürlich irgendwo diese Entwicklung auch ganz gut, dass Menschen nicht teilweise nicht nur arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen, sondern dass da gegebenenfalls auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Ja, definitiv. Da fällt mir jetzt gerade noch die Debatte ein zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wo ja auch immer so behauptet wird, nee, dann arbeitet keiner mehr oder alle liegen ja nur noch auf der faulen Haut. Wie ist deine Sicht dazu? Ja oder nein?
Ich glaube, das lässt sich nicht mit einem pauschalen Ja und Nein beantworten, sondern, also ich habe da letztens eine ganz spannende Diskussion in einem Podcast gehört, in dem philosophischen Radio war das, glaube ich, meine ich. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Interviewgast hieß, aber der hat ein Buch dazu geschrieben, das wohl gerade erst rausgekommen ist. Und der plädiert ganz klar für das Grundeinkommen, sagt aber auch, dass letztendlich, um das BGE einführen zu können, braucht es zunächst eine Diskussion darüber. Es braucht erstmal überhaupt, müssen Fragen gestellt werden, wie soll das Ganze ausgestaltet werden? Also wie soll so ein bedingungsloses Grundeinkommen aussehen? Weil wenn man jetzt schon in die Debatten reinschaut, ich glaube, der Werner Götz hat in den Raum mal gestellt, das sollte 1.000 Euro sein. Da gab es dann einen großen Aufschrei, wo gesagt wurde, nein, nein, das ist ja viel zu wenig. Davon kann man nicht leben. Ja. Weil ich glaube auch, also das Spannende an dem bedingungslosen Grundeinkommen ist nicht das Grundeinkommen, weil prinzipiell gibt es das ja durch Hartz IV.
Ja.
Also im Prinzip ist da ja irgendwo eine Absicherung, die leider natürlich mit einer großen Stigmatisierung einhergeht und eben diesen Voraussetzungen, die man dafür erfüllen muss. Sondern das Spannende am bedingungslosen Grundeinkommen ist das Bedingungslose. Also dass es einem zur Verfügung gestellt wird, ohne dass daran Bedingungen geknüpft werden. Im Prinzip, und das hat eben dieser Interviewgast darin in diesem Gespräch gesagt, es ist im Prinzip ein neues Gesetz, was eingeführt werden wird. Es ist eine neue Richtlinie, es ist eine Reform, eine Weiterentwicklung der Gesellschaft. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern darüber muss man sich unterhalten. Und natürlich auch sich darüber unterhalten, wie man damit umgeht. Wenn tatsächlich bestimmt auch Menschen sagen werden, ich arbeite nicht mehr.
Ja.
Mir reichen, keine Ahnung, wenn mal angenommen, es wären jetzt 1.500 Euro im Monat oder 1.200, das reicht mir, davon kann ich leben.
Ja.
Wird es geben. Oder auch natürlich Berufe, die einfach keine hohe Attraktivität, kein hohes gesellschaftliches Ansehen genießen, da wird es bestimmt auch Menschen geben, die sagen, ich schmeiß meinen Job hin, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich suche mir was anderes. Und sich dem überhaupt auch das von einer Perspektive zu betrachten und sich zu fragen, okay, diese Menschen scheinen diesen Beruf ja gar nicht freiwillig zu machen. So, wir brauchen aber diese Menschen, wir brauchen Menschen, die diese Arbeit erledigen, die ja aber irgendwie anstrengend wahrscheinlich auch ist, dann muss man ja gucken, wie bekommt man diese Menschen ohne Zwang dazu? Wie kann man das Ganze wirklich attraktiver auch gestalten? Und ich glaube, das kann in vielerlei Hinsicht wirklich weitreichende Perspektiven eröffnen. Und ich glaube, also meiner Meinung nach ist es definitiv der nächste Schritt zur Weiterentwicklung. Aber man muss sich eben über die Ausgestaltung Gedanken machen oder auch alternative Konzepte, wie zum Beispiel die Commons, könnte man auch sich noch drüber unterhalten, die eine Alternative dazu oder eine Ergänzung darstellen.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man darüber einfach auch redet und nicht sofort so darin verfällt zu sagen, nee, funktioniert nicht, keiner würde mehr arbeiten oder dass man sich einfach über Alternativen unterhält oder darüber spricht, wie kann es denn aussehen oder wie könnte es aussehen. Ja, ich habe da auch letztens ein Buch drüber gelesen, also sehr spannendes Thema. Kam dann auch nochmal die Frage auf, aber was ist mit dem Multimillionär? Sollte der das dann auch bekommen? Klar sollte er es bekommen, weil es ist ja bedingungslos, aber da ging dann auch wieder so eine Diskussion los in dem Buch und auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
Auf jeden Fall, also ich glaube auch, es braucht da noch mehr Raum für, um darüber zu diskutieren und die unterschiedlichen Meinungen auch zu hören.
Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, und das steht ja auch, glaube ich, auf deiner Website, dass dir bisher noch keine Berufsbezeichnung eingefallen ist, die jetzt all deine Tätigkeiten und Aktivitäten zusammenfasst. Und wir haben ja auch gesprochen, viele definieren sich über die Arbeit. Was sagst du denn, wenn du gefragt wirst?
Also tatsächlich hat es mich eine ganze Weile sehr gegrämt und mir war es immer irgendwie eine gewisse Zeit, war es mir auch wirklich fast ein bisschen unangenehm, weil ich dann immer weiter gebohrt wurde. Mhm. Mittlerweile sage ich meistens das, was ich gerade am intensivsten mache. Also im Moment würde ich sagen, ich bin Podcasterin und ich sage Zukunftskünstlerin, weil das Kollektiv ist, was ich gerade mitgründe, Zukunftskunst Hamburg, und mich da auch sehr drin wiederfinden kann. Zeitlang dachte ich, ich muss das sagen, womit ich Geld verdiene, aber manchmal sage ich einfach, ich bin Studentin, dann kommen keine großartigen Nachfragen. Vor allem, wenn ich sage Philosophie, dann kommt spannend. Aber bloß nicht zu viel sagen. Ich weiß nicht, nachher verlieren wir uns in irgendwelchen Gesprächen über den Sinn der Welt.
Und würdest du sagen, dass es eher die Menschen neugierig macht, wenn du sagst, naja, du machst halt irgendwie total viel und eigentlich gibt es da nicht so die passende Berufsbezeichnung für? Oder ist das eher so ein Unverständnis oder... Es kommt wahrscheinlich auch auf die Person an.
Ja, ich glaube, das ist schon sehr typabhängig. Grundsätzlich bin ich bisher eigentlich eher auf Interesse gestoßen, dass die meisten nachgefragt haben. Viele glauben auch, dass ist das nicht ganz unsicher alles oder vielleicht auch sehr anstrengend, wenn man so viele unterschiedliche Projekte und Tätigkeiten verfolgt. Ist es auch durchaus zeitweise, möchte ich gar nicht verneinen, aber... Ich glaube, dass Menschen, und das ist etwas, was mir einfach immer auch bei mir selber auffällt, wenn ich Menschen begegne, die etwas tun, wo ich im ersten Moment vielleicht nicht dran gedacht oder was ich nicht auf dem Schirm hatte, dann interessiert mich das, weil es irgendwie vom Status quo abweicht, etwas, was ich noch nicht gehört habe und weil es mich vielleicht auch mein eigenes Sein und Tun hinterfragen lässt. Mhm. So ging es mir damals, als ich BWL studiert habe und dachte, ich werde eben Unternehmensberaterin und werde so eine klassische Konzernkarriere machen. Und dann war eine eben in diesem Konzern, wo ich damals ein Praktikum gemacht habe, die irgendwie ein bisschen anders war. Sie hat damals irgendwie eine Yogalehrerausbildung gemacht, die hat meditiert, die war überhaupt nicht irgendwie so extrem esoterisch, aber irgendwie hat sie was sehr Interessantes an sich. Und da bin ich dran geblieben. Wir sind mittlerweile immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und ich glaube eben, dass es das auch braucht immer wieder, dass wir auf andere Wege stoßen.
Ja. Mhm. Spannend. Und wenn du sagst, du hast ja BWL studiert und wolltest Unternehmensberaterin werden, ab wann war dir das ungefähr klar? Kannst du das noch?
Dass ich Unternehmensberaterin?
Ja.
Also ich habe schon immer, also ich würde sagen, ich war schon immer ein Mensch, der viele unterschiedliche Dinge gerne getan hat. Ich war irgendwie immer sehr vielseitig interessiert. Ich war nie irgendwie so ein Kind, was eine Sache extrem gut konnte. Also ich war sportlich als Kind. Sport hat mich irgendwie, glaube ich, so mein gesamtes Leben bis heute irgendwie immer begleitet. Nie leistungsbezogen tatsächlich auch. Mhm. Ich habe auch permanent zwischen Sportarten gewechselt. Und ich habe dann erstmal nach dem Abitur, die Phase wirklich während des Abiturs und nach dem Abitur hat mich echt fast in eine, oder könnte man schon sagen, in eine depressive Phase gebracht. Ich bin erstmal auch wirklich krank geworden, weil ich mich so stark unter Druck gesetzt habe, dass ich dachte, ich müsste jetzt mit 18, 19 genau wissen, was ich machen möchte. Mhm. Und habe dann erstmal angefangen, ich habe dann European Studies angefangen zu studieren, Europawissenschaften, auch nur ein Semester. Dann habe ich nochmal Kulturwissenschaften angefangen. Eigentlich beides sehr interessante Studiengänge. Aber ich hatte bei Kulturwissenschaften, irgendwann hatte ich Angst, dass das dann sozusagen so im klassischen Sinne nichts aus mir wird. Also wenn dann immer die Frage kam, ja, möchtest du mal Taxifahrerin werden, konnte ich damals zu dem Zeitpunkt, ich konnte damit nicht umgehen und habe mich dann weiter unter Druck gesetzt und habe dann zu BWL gewechselt. Mhm. Und dann in der BWL-Welt, in der ich dann war, war es irgendwie für mich dann die logische Schlussfolgerung, auch wenn es, ja, ich eigentlich gar nicht so einen starken Bezug dazu hatte, aber dass ich dann irgendwie diesen Karriereweg einschlagen müsste. Wobei ich ja heute tatsächlich auch Unternehmen berate.
Ja.
Also von daher, so abwegig ist es nicht, aber.
Aber auf eine andere Art und Weise. Oder im anderen System oder unter anderen Rahmenbedingungen.
Für. Genau, ja, eben ja, nicht, ja. nicht konzernseitig. Ja. Wobei das ja auch nicht pauschal schlecht ist, überhaupt nicht.
Und du hast erzählt, dass dich das sehr unter Druck gesetzt hat nach dem Abi. Und das nehme ich eben auch wahr, weil viele, also man hat irgendwie gar keine Zeit im Leben, wo man sich mal rausnimmt und sich mal wirklich reflektiert, was möchte ich überhaupt, weil irgendwie gefühlt in der Schule hat man dann Stress, beim Abi, dann ist man am Lernen, danach soll man direkt wissen, was man jetzt die nächsten 30 Jahre am besten machen will, dass die Eltern irgendwie zufrieden sind oder das Umfeld, gar nicht nur die Eltern, sondern das ganze Umfeld, dass man immer gefragt wird, ja und, wie geht's jetzt weiter und was stellst du dir vor und was willst du werden und dann fängt man vielleicht irgendwie eine Ausbildung an, nur damit man jetzt irgendwie was hat und irgendwie keine Zeit verliert. Und dann geraten halt viele in so einen Strudel rein. Ne? Also dann macht man die Ausbildung, danach wird man vielleicht, dann bekommt man ein Angebot zur Übernahme, dann denkt man sich, oh ja, dann mache ich das jetzt erstmal. Und irgendwann ja, nimmt das halt so einen Verlauf an und irgendwann stellt man fest, eigentlich ist es gar nicht das, was ich machen möchte. Aber auch dann fällt es einfach den meisten ja unheimlich schwer, dann zu kündigen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Zeit, weil ich glaube, davor haben viele Angst, dann irgendwie so in der Luft zu hängen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und das habe ich da jetzt auch nochmal bei dir so rausgehört, dass du da eben auch einen wahnsinnigen Druck erlebt hast.
Ja, ich glaube, gerade in so einer effizienzgetriebenen Gesellschaft ist es, also ist auch das, was ich beobachte, dass quasi Reflexion und Kontemplation eigentlich eher mit Faulheit gleichgesetzt werden. Ja. Man muss natürlich auch klar sagen, es ist irgendwo ein gewisses Privileg. Nicht jede und jeder kann es sich leider leisten, mal eine Pause zu machen, ein Sabbatical oder wie auch immer man das jetzt alles nennt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es extrem wichtig, Momente im Leben zu haben, in denen man mal nicht einen konkreten Plan hat, wie es weitergeht, indem man Zeit hat, wie du es eben so gesagt hast, zu reflektieren, sich darüber im Klaren zu sein, wie fühlt sich das eigentlich gerade für mich an? Mhm. Also wie möchte ich eigentlich was bedeutet für mich ein gelungenes Leben jetzt in diesem Moment? Und wie du gesagt hast, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die fordert uns ja auf, permanent uns selbst, aber auch unsere Lebensläufe dahingehend zu optimieren, noch mehr rauszuholen. Das ist letztendlich dieses Selbstverwirklichungsparadigma. Es gibt nicht mehr, also der Fokus wurde von dem, wir wollen als Gesellschaft Fortschritt, das war ja letztendlich mal so die große Utopie, wir wollen als Gesellschaft Fortschritt, wir wollen, dass es unseren Enkeln mal besser geht, wir wollen irgendwie so das klassische Bild. Vor einigen Jahrzehnten war ja noch so die Familie mit Haus und Garten und Hund, so das war so dieses Bild, das gilt heute eher als irgendwie veraltet, als fast schon vielleicht spießig, kleinbürgerlich. Konservativ. Und jetzt ist sozusagen im Fokus vor allem dieses Ich muss weiterkommen, ich muss mich irgendwie herausstellen, ich muss einzigartig sein. Wir können heute in der globalisierten Welt uns ja auch mit jedem und jeder vergleichen. Mhm. Also wir haben ja durch die sozialen Medien, im Prinzip können wir permanent schauen, wer schneidet noch besser ab. Auf LinkedIn kann man, glaube ich, sein Gehalt offenlegen und im Prinzip sich überall vergleichen. Und ich glaube, dass einerseits hat das irgendwo Vorteile, weil man dadurch vielleicht auch tatsächlich eher etwas vielleicht findet, was einem Freude bereitet. Auf der anderen Seite sorgt das natürlich für enormen Druck und dieses Gemeinschaftsgefühl geht natürlich auch verloren. Ja.
Und das erlebe ich sogar, dass das nicht nur die jungen Leute belastet oder beschäftigt, sondern tatsächlich auch Männer Mitte 50 oder so, die auch sagen, naja, in den sozialen Medien, man vergleicht sich ständig, man hat immer irgendwie den Eindruck, man muss jetzt noch mehr machen, noch mehr Gas geben, sich noch weiter verbessern. Und
ich glaube auch gerade, natürlich, also wir arbeiten immer mehr, immer länger gefühlt. Also gefühlt nicht nur länger, sondern es ist ja so, das Rentenalter wird ja bestimmt auch noch weiter angehoben. Und ich glaube natürlich auch gerade im Hinblick auf die Digitalisierung stellen sich auch viele die Frage, wie soll ich da eigentlich noch mithalten, wenn es letztendlich auch dann vielleicht Maschinen gibt, die das alles viel besser können. Wo ist da eigentlich, wo werde ich eigentlich noch benötigt? Wo ist meine Relevanz? Also ob wir da nicht eventuell in eine Massenarbeitslosigkeit dorthin bewegen, wo Menschen eigentlich sich selbst überflüssig gemacht haben. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, auch ist da eben diese Relevanz, sich zu überlegen, was macht uns denn eigentlich als Menschen aus? Mhm. Weil ich glaube, kaum einer möchte in einer Technokratie leben, die hauptsächlich von Computern und Technik gesteuert wird. Gibt es ja viele Beispiele, über die stark diskutiert wird, von Robbenbabys, die irgendwie dementen Patienten in die Hand gedrückt werden, bis hin zu völlig automatisierten Krankenhäusern, also oder auch Schulen, Kindergärten, ich weiß nicht. Also würdest du dein Kind in einem Roboter-Kindergärtner, einer Kindergärtnerin geben? Ja, es gibt Dinge, wo wir eigentlich doch irgendwie, wir wären theoretisch vielleicht abdingbar, aber so wirklich vorstellen mag man sich das nicht.
Ja. Ja, möchte man auch nicht. Ja, was ich jetzt noch, also du hast eben auch gesagt, so dieses Leben irgendwie Familie, verheiratet, zwei Kinder, vielleicht ein Haus bauen, das ist spießige Leben in Anführungszeichen, was für immer mehr Leute vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist, aber es trotzdem auch Leute gibt, die das eigentlich gerne leben und darin total aufgehen und glücklich sind, was ich völlig in Ordnung finde, weil jeder muss ja immer wissen, was passt zu mir. Und ich erlebe aber auch gerade so bei Frauen, die vielleicht Kinder bekommen, auch so einen Druck. Weil früher war es ja irgendwie auch normal, dass die Frau vielleicht zu Hause geblieben ist. Sie hat sich um die Kinder gekümmert, wenn es finanziell ging. Aber damals ging es halt oftmals noch, vor ein paar Jahren. Und jetzt ist es aber so, dass ich da auch so einen Druck erlebe, dass eigentlich Frauen sagen, ich würde eigentlich lieber zu Hause bleiben und mich um die Kinder kümmern. Aber das geht ja nicht. Und dass die dann auch so einen Druck eigentlich von außen wahrnehmen und auch sagen, naja, erstmal ist es finanziell vielleicht für viele Familien auch gar nicht mehr möglich, so wie früher. Aber selbst wenn es möglich ist, ja, die Frau ist sich gar nicht erlaubt, weil sie denkt, okay, wer bin ich denn dann, wenn ich nur zu Hause bin? Oder was sagt denn das Umfeld dann? Und eigentlich ist ja eher so die Frau, die dann irgendwie alles stemmen muss, ne? Die muss irgendwie die perfekte Hausfrau sein, die muss alles im Griff haben, die muss aber noch arbeiten gehen, die muss sich um die Kinder kümmern, noch attraktiv sein und Sport machen und ja.
Ja, das ist tatsächlich so eigentlich, was du gerade gesagt hast, das Sinnbild dieser Effizienzgesellschaft. Das einerseits ist es natürlich ein großer Gewinn, ein Fortschritt, eine Weiterentwicklung, dass Frauen, immer mehr Frauen auch in Positionen sind, die vorher von Männern dominiert waren und dass es zum Teil ja auch ein bisschen sich leicht aufbricht, im Sinne von teilweise kann man eben beobachten, dass auch Männer sich, dass die in Vaterzeit oder in Kinder, wie nennt sich das, Vaterzeit? Ja, ich glaube Vaterzeit gehen. Aber grundsätzlich gehe ich da total mit dir konform, dass das da noch ganz, ganz viel passieren muss. Dass einerseits ist da diese gefühlte Freiheit von, ich kann jetzt auch weiterarbeiten, aber auf der anderen Seite ist da eben auch noch nicht diese Akzeptanz da. Einerseits, wenn eine Frau sagt, ich habe mich aber dazu freiwillig entschlossen, dennoch zu Hause zu bleiben. Ja. Ich sehe mich dennoch als emanzipierte Frau und das ist meine Entscheidung. Und das bedeutet genauso Emanzipation, wie zu sagen, ich arbeite weiter.
Genau.
Und das darf eine Gesellschaft dann eben auch tolerieren und auch gerade natürlich, also auch was die Männerrolle angeht, ist dann auch ganz viel Raum und auch da darf viel mehr noch drüber diskutiert werden im öffentlichen Raum, weil ich glaube, auch für Männer ist es nicht leicht, überhaupt das als Chance wahrzunehmen, weil wenn man sich das mal bewusst macht, darüber hatte ich mal mit Robert Franken auch gesprochen, der sich schon seit Jahren stark macht für eine gleichberechtigte Gesellschaft, dass letztendlich Männer im Prinzip eigentlich nur eine Wahl haben. Männer haben die Wahl, Karriere oder Karriere machen oder eben keine und das ist eigentlich keine Option.
Ja.
Und Frauen haben diese Wahl zwischen Kinderkriegen und Karriere und oder eben auch beidem. Und dass sich das im Prinzip wandelt, dahingehend, dass beide diese Option haben. Aber ich glaube, das ist letztendlich wie vieles ein Prozess.
Ja.
Und aber durchaus eben wünschenswert, dass es da mehr Optionen gibt, sodass wir letztendlich möglichst die Belastung verteilen.
Ja. Magst du noch was, jetzt mal kurzer Themenwechsel, zu deinem Kollektiv sagen?
Ja,
worum es da genau geht. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet.
Ja. Also es ist wirklich noch in den Kinderschuhen, kann man sagen. Also bei mir persönlich ist einfach, was ich jetzt festgestellt habe in den fast 3 Jahren Selbstständigkeit, dass es mir einerseits auch wirklich fehlt, in einem Team etwas zu machen, dass ich Lust habe, gemeinschaftlich etwas für mich, für etwas einzusetzen, wo es auch nicht um mich geht, wo ich nicht im Vordergrund stehe und immer diese One-Woman-Show gebe. Was mir auch durchaus Spaß macht. Und der Grundgedanke ist eben mit diesem Kollektiv Zukunftskunst Hamburg, dass wir, wie ich gesagt habe, Menschen ermutigen wollen, alternative Zukünfte mitzugestalten und sich selbst im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs, angelehnt an Joseph Beuys, das ist ein Künstler damals gewesen, der eben neben seiner kreativen Schaffenszeit auch sich gesellschaftspolitisch engagiert hat und auch viel hinterfragt hat. Und der hat eben gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und wir möchten eben gerne dahingehend Menschen auch ermutigen, sich als KünstlerInnen zu begreifen. Und weil wir immer, wir gestalten immer, bewusst wie unbewusst. Und ich glaube einfach, dass es teilweise einfach an möglichen Zukünften mangelt, dass wir gerade durch den Konsum, den uns diese Welt ja auch bietet, der uns sehr behaglich macht, was einerseits schön ist, das Leben ist durchaus in einigen Lebensbereichen lebenswerter geworden, aber ich glaube, Konsum alleine reicht nicht für ein lebenswertes Leben. Und da mitzudenken, aber eben auch wirklich etwas zu gestalten und sich mehr als Gestalterin, als Konsumentin wahrzunehmen. Und da wollen wir eben gerne, wir sind derzeit noch zu viert, so ein bisschen gerade das Kernteam, weil ja auch erstmal ganz viele Prozesse überhaupt organisiert werden müssen, dass unsere Idee ist es im Prinzip, die fünf Akteure, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, die Zivilbevölkerung, also auch im Sinne von die Institutionen und Initiativen und einzelne Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen und im Sinne der 17 Sustainability Goals, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, an Fragen arbeiten zu lassen oder sich Fragen zu stellen gemeinsam und daraus wirklich auch aktiv Projekte hervorzubringen, die dann Hamburg zu einer hoffentlich noch lebenswerteren Stadt machen und das dann vielleicht auch Vorbildcharakter hat für andere Städte, Orte. Genau, das machen wir mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zusammen. Genau. Da hat der Präsident, Professor Dr. Uwe Schneidewind, ein sehr tolles Buch geschrieben, Die große Transformation. Ist ein dicker Klopper, aber trotzdem sehr lesenswert. Also kann ich empfehlen. Und wir haben uns halt gedacht, Mensch, ich glaube nicht jeder hat Bock, diesen Klopper zu lesen. Lass uns doch etwas machen, was letztendlich so eine Brücke schlägt. Und das Institut war nicht abgeneigt, im Gegenteil, und hat dann gesagt, lass uns das machen. Und da sind wir jetzt aber noch in den Anfängen.
Ja, aber cool. Also weil ich erlebe dich auch als jemand, der auch dann einfach sehr schnell ins Machen kommt.
Egal, mir fällt's. Also ich muss, einige sehen das immer irgendwie als Stärke. Ich hat auch durchaus seine positiven Seiten auf jeden Fall, will mich nicht beklagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dann so, dass ich oft direkt in etwas hineinsteige und sofort irgendwas mache und tue und umsetze. Und dann feststelle, hoppla, da waren ja noch irgendwie 4, 5 andere Projekte. Und jetzt balanciere ich die alle gleichzeitig irgendwie. Und das dadurch habe ich dann immer wieder meine Phasen im Jahr, wo ich denke, verdammt, was machst du hier eigentlich, Marilena? Die mich dann aber auch wieder zum Hinterfragen anregen. Da gibt es ja auch dieses schöne Buch von Barbara Scheer. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Ist jetzt nicht so vom... Also nicht mein Lieblingsbuch, aber so von der Message her konnte ich mich da in vielerlei Hinsicht einfach ganz gut wiederfinden. Ich glaube, ich war der Tellerjongleur oder so in ihrem Modell. Er hat insofern ganz gut gepasst, ja.
Ja, was kenne ich sehr gut. Aber das ist ja auch, finde ich auch auf der einen Seite wirklich auch ein wichtiges Thema, dass man aus diesem Entweder-Oder-Denken rausgeht, sondern auch einfach mal dann und hinsetzt mit Ausrufezeichen und sagt, ich muss mich nicht immer entscheiden für A oder B. Ich kann auch einfach sagen, ich mache A und B, wenn ich das so möchte und bereit bin, auch die Energie dafür aufzuwenden. Ja.
Ja, und natürlich auch die gesellschaftlichen Konventionen zu hinterfragen. Mhm. Also es ist völlig natürlich, dass wir immer unter dem Einfluss stehen. Also letztendlich, der Mensch entwickelt sich ja gerade dadurch, dass wir in Gemeinschaft leben, dass wir Erziehung genießen, dass wir Freunde haben, dass wir zur Schule gehen und so weiter, dass wir in einer Gesellschaft leben, aber eben auch das immer wieder zu hinterfragen. Wie dienlich ist mir gerade das Bild, was ich von mir habe, das Bild von dem, wie ich glaube, sein zu müssen? Das ist auch eine Frage, die ich mir immer mal wieder stelle. Wer glaube ich gerade sein zu müssen? Und da ist es ganz spannend, wenn ich dann wirklich mal kurz still bin und das irgendwie mal auf mich wirken lasse, was dann kommt. Und das, kann ich nur empfehlen.
Ja, auch wichtig, dieses Innehalten mal, ne? dass man nicht immer nur irgendwie am Machen ist und am Tun und in diesem Hamsterrad, und sondern sich wirklich auch mal einen Moment Zeit nimmt, um zu reflektieren, finde ich auch ganz wichtig.
Ich finde, das impliziert halt immer, wenn man reflektieren sagt, das impliziert immer so oft oder bei mir sehr schnell diesen Gedanken, ich muss mich jetzt hinsetzen und meditieren.
Ja.
Aber es ist ja wirklich oft einfach mal dieses nicht, also es muss ja nicht dieses Hinsetzen sein und sich stundenlang Gedanken machen, aber sei es wirklich einfach mal tief durchzuatmen und so eine Frage auf sich wirken zu lassen oder auch einfach mal diese Frage aufzuschreiben auf ein weißes Blatt Papier und einfach mal runter zu kritzeln, was da so kommt.
Hast du zum Schluss noch eine Buchempfehlung für die Hörer? Ich weiß, du liest sehr viel und du teilst ja auch immer sehr viele.
Ja, wobei momentan lese ich ja tatsächlich fast nur für meine Uni etwas, weil das gerade sehr viel Lesestoff ist. Ein persönliches, oder eines meiner Lieblingsbücher ist auf jeden Fall von Hermann Hesse, Siddhartha.
Mhm.
Das ist jetzt überhaupt nicht Kontext. Wobei, es ist auch das ist ja irgendwie so eine Reise. Es geht ganz viel um die Sinnfindung. Kann ich nur empfehlen. Ist, ist sehr einfach und schön zu lesen. Hesse hat ja eine schöne Art zu schreiben, finde ich. Und ansonsten überlege ich gerade noch, das von Schneidewind. Vielleicht hat ja jemand Interesse. Ja. Also die große Transformation, die Kunst gesellschaftlichen Wandels, glaube ich, heißt das.
Ich habe es auch noch nicht gelesen. Das werde ich mir dann auch noch mal vornehmen. Ja, erstmal vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Das war das Interview mit Marilena und ich hoffe sehr, es hat dir gefallen und du konntest ein paar Denkanstöße für dich mitnehmen. Ihre Buchempfehlung, den Podcast Sinneswandel und ihr Instagram-Profil verlinke ich dir natürlich alles in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Zeit und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Hinterlasse mir in der Zwischenzeit gerne ein Feedback, denn ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen zu meinem Podcast. Bis zum nächsten Mal, deine Nina.